Bin eben, als Oliver das Stichwort Predigt gebracht hat, rausgerannt. Vielleicht haben sich einige gewundert. Ich hatte mein Tablet, auf dem ich die Predigt habe, in meiner Wohnung vergessen. Da hätte ich improvisieren müssen, wenn mir das nicht aufgefallen wäre. Ich wollte dich also nicht irgendwie in Stress versetzen, Oliver. Ich lese den Predigttext, der steht heute in 1. Korinther 14, die Verse 1 bis 12. 1. Korinther 14, 1 bis 12. Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde. Nun aber, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? So verhält es sich auch mit leblosen Instrumenten, es sei eine Flöte oder eine Harfe, wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zur Schlacht rüsten? So auch ihr, wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt vielerlei Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich ein Fremder sein für den, der redet. Und der redet, wird für mich ein Fremder sein. So auch ihr, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. Prophetisches Reden und Zungenreden, das sind zwei Schlagworte, die für mich so aus diesem Text herausgestochen sind, hervorstechen. Begriffe, die vielleicht oder die wahrscheinlich manchen von uns so ein bisschen irritieren. Was ist das denn eigentlich? Was steckt dahinter? Was ist das genau? Was bedeutet das? Gibt es das auch hier bei uns in der Gemeinschaft? Und wenn nicht, ist dieser Bibelabschnitt dann für uns gar nicht so interessant? Bedeutet er nichts für uns? Aber gucken wir doch mal, was diese Begriffe bedeuten. Was heißt in Zungen reden oder in Sprachen reden, wie andere Bibelübersetzungen es formulieren? Man könnte ja jetzt denken, ja, wenn ich rede, dann habe ich doch immer irgendeine Sprache und die Zunge, die braucht man beim Reden doch auch immer. Man könnte denken, dass das dann doch immer Zungenreden ist, wenn ich spreche. Aber gemeint ist hier was anderes. In der Bibel taucht die Zungenrede das erste Mal an Pfingsten auf. Die Geschichte haben wir vor einigen Wochen im Gottesdienst gehört. Die Jünger, die sind von Gottes Geist inspiriert und die fangen an zu predigen. Ganz frei. Und ihre Zuhörer, die aus ganz unterschiedlichen Ländern kommen und die ganz unterschiedliche Sprachen sprechen, können sie alle verstehen. Alle, jeder Einzelne in seiner Muttersprache. Die Jünger reden, durch den Heiligen Geist gewirkt, in Sprachen oder in Zungen, die alle verstehen. Das ist eine Art von Zungenreden. Paulus spricht hier aber von einer anderen Art. Und meistens ist mit Zungenreden etwas anderes gemeint. Das ist eine ganz besondere Gebetssprache, die nichts mit der normalen Sprache zu tun hat. Viele Menschen verwenden ja beim Beten so bestimmte Redewendungen, bestimmte Worte. Manchmal wechselt man auch bewusst oder unbewusst in eine andere Stimmlage. Aber Zungenreden ist was anderes. Zungenreden ist eine ganz eigene Sprache. Eine Sprache zwischen Mensch und Gott, in der ein Mensch mit Gott redet. Und oft, meistens versteht er dabei selbst nicht so richtig, was er eigentlich sagt. Es ist eher wie so ein ganz intimer Moment mit Gott, eine ganz besondere Innigkeit oder Verbundenheit. Und wenn man jemanden in Zungen reden hört, ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gehört hat, wenn man das Reden hört, dann versteht man meistens kein Wort, sondern nimmt nur undefinierbare Laute wahr. Und viele Menschen sind dadurch eher irritiert, wenn sie das hören. Wir sind das hier bei uns in der Gemeinde auch nicht so gewohnt. Ich habe hier zumindest noch niemanden in Zungen reden oder beten gehört. Und ich weiß auch nicht, ob jemand von uns diese Gabe, von der die Bibel ja berichtet, ob jemand von uns diese Gabe hat. Viele sind da auch eher skeptisch und misstrauisch, wenn sie jemanden so beten hören. Aber wir können in der Bibel lesen, dass es sowas gibt und dass das ein Geschenk Gottes, eine Gabe des Heiligen Geistes ist, die der Heilige Geist manchen Menschen gibt. Andere wiederum haben die Fähigkeit, das dann zu verstehen. Zungenreden und das Verstehen von Zungenrede ist keine Sache, die ich mir beibringen kann, wenn ich sage, ich will das jetzt lernen, so wie man sich eine andere Sprache beibringen kann. Oder das ist keine Sache, bei der ich entscheide, dass ich das kann, sondern das ist immer vom Heiligen Geist gewirkt. Und Paulus berichtet davon, schon in biblischer Zeit hat das auch immer Menschen so ein bisschen verunsichert und verwirrt. Bei der Pfingstgeschichte sehen wir, dass manche Zuhörer dachten, dass die Jünger betrunken seien. Sie verstanden nicht, was da los war, und es kam ihnen seltsam vor. Und auch Paulus weist hier im Predigttext darauf hin, dass das Menschen verwirren oder sogar abschrecken kann. Kann, nicht muss. Zungenrede. Der zweite Begriff, prophetisch reden oder als Prophet reden. Viele verstehen unter diesem Begriff die Fähigkeit, Vorhersagen zu machen über Dinge, die in der Zukunft passieren oder Dinge zu benennen, die zukünftig geschehen werden. So in der Umgangssprache sagt man vielleicht zu jemandem, der hat prophetische Fähigkeiten, wenn man heute Morgen den Schirm zu Hause gelassen hat, weil man gedacht hat, ja, mittags wird die Sonne strahlen und scheinen oder umgekehrt. Also wenn man so eine Vorherahnung hat. So braucht man das manchmal in der Umgangssprache. Oder wenn jemand eine Sache richtig eingeschätzt hat, in der Vergangenheit richtig etwas eingeschätzt hat, was irgendwann passieren wird. Aber das ist nicht gemeint mit dem Begriff. Das hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Von Propheten ist in der Bibel besonders im Alten Testament die Rede. Das waren Männer oder auch Frauen, entweder eine ganz besondere Gottesbeziehung hatten, oder besonders gut hinhören konnten auf Gott und auf das, was Gott in eine Situation hineinsagen wollte. Und die einen besonders klugen Blick für die Welt hatten, immer in Kontakt mit Gott. Propheten machten Aussagen in die jeweilige Zeit hinein. Sie sagten Gottes Willen und wiesen darauf hin, wenn die Menschen an Gott vorbeilebten. Und sie erkannten, beziehungsweise sie wurden von Gott darauf hingewiesen, welche Konsequenzen das verkehrte Handeln der Menschen haben würde. Bei prophetischem Reden ging es also weniger um die Vorhersage der Zukunft, so wie es heute oft verstanden wird, sondern es ging eher um das Erkennen und das Begreifen der Gegenwart und des Willens Gottes für die Gegenwart. Kluge Menschen können sowas vielleicht auch ganz gut, die Gegenwart erkennen und begreifen. Aber wenn jemand prophetisch redet, dann ist das immer inspiriert durch den Heiligen Geist. Also nicht nur mein Verstand oder meine Fähigkeit zu kombinieren oder eins und eins zusammenzuzählen, sondern Gott wirkt damit. Nicht nur kluge Rückschlüsse, sondern Erkenntnis durch Gott selbst. In biblischer Zeit gab es regelrecht Prophetenschulen, in denen man lernen konnte, wie man besonders sich auf Gott konzentrieren konnte und wie man offen sein konnte für ihn, wie man sich besonders öffnen konnte für sein Wort. Aber genau wie heute entschied letztlich Gott selbst, zu wem er auf besondere Weise redete. Gott bleibt da unverfügbar, er bleibt souverän. Ich kann nicht sagen, so, ich habe jetzt das und das gemacht und jetzt rede ich prophetisch oder jetzt bin ich derjenige, der Gott genau versteht. Gott gibt sich zu erkennen, von ihm geht das immer aus. Auch heute werden in manchen christlichen Kreisen Menschen als Propheten bezeichnet oder man redet davon, dass jemand eine Prophezeiung hat. Auch das ist bei uns eher unüblich, obwohl ich denke, das gibt es, ja. Wenn es dabei aber nur um die Vorhersage eines Ereignisses oder einer Entwicklung in der Zukunft geht, dann bin ich immer etwas vorsichtig. Wie gesagt, prophetisches Reden erklärt in erster Linie die Gegenwart und sagt nicht die Zukunft voraus. Prophetisches Reden ist uns manchmal näher, als wir bei diesem großen Begriff vielleicht denken. Wenn Menschen inspiriert durch Gottes Geist zum Beispiel einen Bibeltext auslegen oder predigen oder in einem Hauskreis oder in einem Bibelkreis, in einer Bibelstunde geleitet durch den Geist Gottes darüber reden, was der Text für uns heute zu bedeuten hat, dann ist das prophetisches Reden. Wenn Gott die Gedanken da eingibt. Wenn du dich mit Menschen über einen Bibeltext unterhältst und es dich vielleicht wie so ein Geistesblitz durchzuckt, was der Text euch sagen will, oder vielleicht auch gar nicht durchzuckt, sondern langsam eine Vorstellung davon entsteht, was gemeint ist, vielleicht ist das dann prophetisches Reden. Gottes Sicht auf die Dinge erkennen, Gottes Wille in die Situation hineinsprechen. Und Paulus erklärt hier in dem Predigttext, in dem Bibeltext, dass prophetisches Reden die Menschen erbaut oder ermahnt oder tröstet. Das ist in der Regel die Folge davon. Man wird erbaut, aufgebaut, lernt etwas, man wird ermahnt, auf etwas hingewiesen oder man wird getröstet, bekommt einen Zuspruch durch die prophetischen Worte. Prophetisches Reden weist immer auf Gott hin, führt zu ihm, lässt unseren Glauben wachsen oder korrigiert Fehlverhalten. Es dient den Menschen, indem es Menschen hilft, sich Gott zu nähern. Und es dient Gott, indem es Menschen Gott näher bringt. Prophetisches Reden hilft, die Beziehung zu Gott und zu Menschen zu verbessern. Also prophetisches Reden und Zungenreden. Beides gehört zu den sogenannten Geistesgaben, von denen Paulus 2 Kapitel vorher berichtet. In 1. Korinther 12, da erzählt er da einiges von, da erzählt er einige Geistesgaben, Gaben, die man vom Heiligen Geist geschenkt bekommt, die zählt er da auf. Es gibt noch andere außer diesen 2 Geistesgaben, aber Paulus greift hier in diesem Text diese 2 heraus. Wahrscheinlich deshalb, weil sie für die Christen in Korinth ein besonderes Thema sind. Anscheinend werten die Korinther das Zungenreden besonders hoch. Es wird besonders betont, es ist ihnen ganz besonders wichtig. Anscheinend überbetonen sie diese Gabe. Eben schon gesagt, bei uns in der Gemeinschaft ist das nicht so. Ich weiß von niemandem, der bei uns schon mal in Zungen geredet hat. Wenn du diese Gabe hast, dann komm doch vielleicht nach dem Gottesdienst mal auf mich zu, das interessiert mich. Also bei uns ist das nicht so. Vielleicht hätte Paulus bei uns etwas anderes herausgegriffen. Etwas anderes, was vielleicht bei uns überbetont wird. Vielleicht hätte er uns sogar ermutigt, lasst diese Gabe der Zungenrede nicht so unbeachtet. Paulus spricht hier ja nicht prinzipiell gegen Zungenrede. Im Gegenteil, er gönnt sie jedem seiner Leser, so schreibt er. Ich wünsche euch das allen. Er weiß, dass das den Menschen gut tun kann, die das erleben. In dieser besonderen Sprache zu Gott zu beten, das scheint ein besonderes Erlebnis zu sein. Und diejenigen, die das erfahren, die scheinen dadurch aufgebaut zu werden, erbaut zu werden. Ich habe mal in einer Gebetsgemeinschaft mit zwei anderen Christen gemerkt, dass die während des Gebetes so ganz leise vor sich hingemurmelt haben. Und das schien den beiden gut zu tun, sie irgendwie zu befreien. Und ich habe sie dann hinterher darauf angesprochen, was das denn war und ob das vielleicht Zungenrede war. Und sie haben mir gesagt, ja, sie haben in Zungen gebetet. In der Situation, in dem Fall, hat mich das, obwohl ich es nicht verstanden habe, nicht gestört. Es war unaufdringlich. Und im Gegenteil, es hat mich auch eher beruhigt. Es hat mich auch ein bisschen neugierig gemacht. Und ermutigt durch die beiden haben wir dann gebetet, zu Gott geredet und ihn gebeten, dass er mir diese Gabe auch schenkt. Hat er nicht gemacht. Er hat wohl was anderes mit mir vorgehabt. Geistesgaben sind Geschenke. Manchmal lässt sich Gott um Geschenke bitten, manchmal nicht. Aber Gott will uns beschenken, jeden auf die ein oder andere Art. Wie gesagt, mich hat dieses Zungengebet der beiden anderen in dieser Situation eher ermutigt und bestärkt. Aber Paulus warnt auch davor, dass das oft anders ist, dass es Menschen irritiert, dass es vielleicht sogar abschreckend sein kann. Und Paulus ermahnt die Korinther, wenn ihr etwas, das Menschen abschrecken kann, so sehr betont, wenn das das Wichtigste bei euch ist, dann überlegt doch mal, ob da nicht was verkehrt läuft. Selbst wenn die Sache an sich gut ist. Paulus weist darauf hin, dass alle Gaben und ganz besonders die Geistesgaben dafür dienen sollen, dass wir uns gegenseitig weiterbringen, zu Gott bringen, dass wir uns aufbauen und erbauen. Ich finde es ganz interessant, wenn man so diese Reihenfolge, in der Paulus über diese Themen redet, sich anguckt. Also wenn man in Kapitel 12, zwei Kapitel vorm Predigttext reinschaut, da zählt Paulus diese Wirkungen der Geistesgaben auf, diese Wirkungen, die der Heilige Geist den Menschen gibt. Und er betont, dass die sich gegenseitig ergänzen. Ein Kapitel weiter, 1. Korinther 13, da steht das sogenannte Hohelied der Liebe, also zwischen diesen beiden Kapiteln. Und Paulus sagt da, die Liebe ist das Wichtigste überhaupt, das Fundament. Und gemeint ist hier die Liebe, die von Gott kommt, die Liebe, die Gott uns schenkt und mit der er uns einlädt, seine Liebe zu erwidern und diese Liebe weiterfließen zu lassen auf andere Menschen. Diese Liebe Gottes ist das Fundament. Am Ende des Kapitels schreibt Paulus, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist das Größte unter ihnen. Und dann steigt er eben in dieses Kapitel 14, was ich eben vorgelesen habe, ein, in den Predigttext. Und er beginnt mit den Worten, strebt nach der Liebe, von der er vorher berichtet hat. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, aber zuerst strebt nach dieser Liebe Gottes. Also die Gaben, die er zwei Kapitel vorher erklärt hat, danach sollen wir schon streben. Wenn wir diese Gaben auf der Basis der Liebe Gottes einsetzen, dann nutzen wir sie eben nicht egoistisch, also nicht so, wie die Korinther das anscheinend mit dem Zungenreden gemacht haben. Sondern wenn wir die auf Basis der Liebe Gottes einsetzen, wenn wir sie einsetzen aus Liebe zu ihm und zueinander, dann nutzen wir sie, um gegenseitig unsere Gottesbeziehung zu stärken. Paulus betont, dass es darum geht, in einer klaren, verständlichen Weise über Gott und seinen Willen zu reden. Das ist das Wichtigste. Gottes Willen in die jeweilige Situation, in die jeweilige Zeit hineinsagen. Prophetisches Reden. In verständlichen Worten, mit verständlichen Sprachen. Das bedeutet auch, dass wir uns bemühen, keine frommen Floskeln zu verwenden, die wir dann nicht mit Inhalt füllen können. Das bedeutet auch, dass wir nicht mit christlichen Fremdwörtern um uns werfen, ohne diese zu erklären. Wenn wir über Gott reden, dürfen wir das in unserer heutigen Alltagssprache machen. Wir sollen das sogar, damit es verständlich wird für die Menschen. Wenn ich hier in Lutherdeutsch rede von der Kanzel, dann versteht das kaum jemand. So wertvoll die Sprache Luthers war und so wichtige Schritte er für die Sprache getan hat. Aber vieles davon ist heute nicht mehr klar verständlich. Es braucht Erklärung. Weil Sprache sich verändert. Weil Menschen und ihr Lebensumfeld sich verändern. Deshalb muss sich immer auch Gemeinde verändern. Damit nicht alles, was wir tun, damit nicht das, was wir tun, unseren Gottesdienst oder unser Christsein zu einem unverständlichen Zungenreden für andere werden lässt. Das, wenn überhaupt, dann nur uns gut tut. Glaube, Christsein, Reden über Gott, Gottesdienst muss verständlich sein. Das soll nicht nur uns gut tun. In Gemeinde soll es in erster Linie darum gehen, Menschen in die Liebe Gottes zu stellen, zu Gott zu führen. Darum, dass wir uns gegenseitig helfen, Gott zu begegnen. Dafür hat Gott uns Gaben und Geistesgaben gegeben. Alles, was Menschen in Gemeinde davon abhält, auf Gott hinzuwachsen, all das ist zumindest kritisch zu betrachten und manchmal sogar auch zu unterlassen. Selbst dann, wenn es eigentlich etwas Gutes ist, so wie das Zungenreden, von dem Paulus hier erzählt. Die Korinther haben das nicht sinnvoll eingesetzt, sondern Menschen dadurch von Gott abgehalten. Dahingegen hilft das prophetische Reden, also Gottes Wort in die jeweilige Zeit hineinzusagen, nach seiner Bedeutung für heute zu fragen und klar darüber zu reden. Das hilft, Gott zu verstehen und Gott näher zu kommen. Das betont Paulus hier. Ich frage mich, was sind bei uns die Dinge, die andere Menschen von Gott abhalten oder abschrecken? Haben wir auch Handlungsweisen, vielleicht sogar Gaben, Gewohnheiten, Formen, die vielleicht an sich gut sind, die wir aber vielleicht überbetonen und die dadurch eher von Gott weg als zu ihm hinführen? Wo nehmen wir Geschenke Gottes auf egoistische Weise in Anspruch, anstatt danach zu streben, andere damit aufzuerbauen? Wo reden wir über den Glauben so, dass es sich für andere wie unverständliche Zungenrede anhört? Wie schnell verwenden Christen, auch ich, fromme Floskeln, ohne zu erklären, was dahinter steckt, manchmal ohne selbst zu wissen, was dahinter steckt? Wie schnell verfallen wir in der Gemeinde, bei der Predigt oder wenn wir über unseren Glauben reden, in eine Sprache, die kein normaler Mensch versteht? Wie schnell reden wir über die Bibel auf eine Art und Weise, die an der Lebenswelt der Menschen vorbeigeht? Zur Erinnerung, prophetische Rede hört genau auf Gott und spricht dann immer in die aktuelle Lebenssituation der Menschen hinein. Dient unser Umgang miteinander der Sache Gottes? Wie wir miteinander oder übereinander reden? Wie wir uns gegenseitig begegnen? Wie wir Menschen begegnen, die neu in den Gottesdienst kommen? Führt die Art, wie wir Gottesdienst feiern, Hauskreise oder Bibelstunden gestalten, über Glaubensfragen reden, führt das Menschen näher zu Gott? Lässt sie in ihrem Glauben wachsen? Oder tut das nur mir persönlich gut? Nochmal, Paulus hat nichts dagegen, wenn uns Dinge persönlich gut tun. Er sagt ja, ich wünsche euch allen, dass ihr in Zungen reden könnt, obwohl das nur für euch persönlich wertvoll ist. Aber bemüht euch darum, dass das nicht bei euch bleibt, sondern dass ihr dadurch erbaut werdet, andere zu erbauen. Ich wünsche uns, dass wir uns beschenken lassen vom Heiligen Geist. Ich wünsche uns, dass wir erkennen, welche Gaben und besonders welche Geistesgaben er uns schenkt. Und ich wünsche uns, dass es uns immer besser gelingt, diese Gaben so einzusetzen, dass wir uns damit gegenseitig weiterbringen auf unserem Weg mit und zu Gott. Ich wünsche uns, dass es uns gelingt, zu verstehen, was Gott für uns und für unseren Alltag zu sagen hat. Und dass wir immer besser lernen, alltagsrelevant von ihm zu reden. Herr, bitte hilf uns dabei. Lenke unseren Blick auf dich und auf unsere Mitmenschen. Weg von uns selbst. Zeige uns, was du uns mitgegeben hast, um dir zu begegnen und um Menschen zu helfen, Begegnungen mit dir zu erleben. Und zeige uns, wodurch wir andere Menschen davon abhalten, dir zu begegnen. Mach uns klar, wo wir Gaben oder Themen vernachlässigen oder wo wir sie zu sehr in den Mittelpunkt stellen und dadurch weniger auf dich sehen. Vergib uns, wo wir das tun. Und hilf uns, durch deinen Einfluss und mit deiner Hilfe immer besser deinen Willen zu erkennen. Lass uns lernen, in einer Sprache über dich zu reden, die verständlich ist. Und mach uns Mut, das dann auch zu tun. Herr, leite du uns durch deinen Heiligen Geist. Schenk uns deinen Heiligen Geist und fülle uns damit. Amen. Der Heilige Geist wirkt auch auf besondere Weise im Abendmahl. Im Predigttext ging es unter anderem darum, verständlich und klar über Gott und über den Glauben zu reden. Paulus weist darauf hin, dass manches, was nicht verständlich ist, andere von Gott wegbringen kann. Trotzdem hat der Glaube aber auch immer etwas mit Nichtverständlichem zu tun. Glaube an Gott ist nicht komplett erklärbar. Gott ist nicht komplett erklärbar. Er enthält immer auch ein Geheimnis. Weil Gott eben, wie wir es im Lied vor der Predigt gesungen haben, größer ist, weiter ist, höher ist. Im Abendmahl ist so ein Moment, das ist so ein Geschehen, wo beides zusammenkommt. Verständliches und Unverständliches. Das Greifbare und das Ungreifbare. Mit Brot und Wein haben wir Elemente, die wir anfassen können, die wir sehen, die wir schmecken können. Sie sind Bilder für Jesu Liebe. Brot und Wein stehen für Jesu Körper und für sein Blut. Sie stehen dafür, dass er sein Leben gab für uns. Sie stehen für seine Liebe. Und seine Liebe und seine Gegenwart, die sollen durch Brot und Wein greifbar, schmeckbar und erlebbar werden. Aber doch passiert beim Abendmahl viel mehr, als dass wir ein Stück Brot oder eine Oblate essen und einen Schluck Wein oder Saft trinken. Da passiert viel mehr als diese Bilder. Gott wirkt im Abendmahl auf besondere Weise an uns. Das ist das Unerklärbare am Abendmahl. Gott begegnet uns durch Brot und Wein. Wir sind eingeladen, ihm auf besondere Weise zu begegnen. Und wir haben lange kein Abendmahl mehr gefeiert hier in der Gemeinschaft, wegen diesem blöden Virus. Aber heute wollen wir das nochmal machen und ihm in Brot und Wein begegnen. Und ich lade euch ein, dass ihr mit mir betet. Herr, du lädst uns ein zum Abendmahl. Du lädst uns ein, zu dir zu kommen. Herr, und du kennst uns. Du weißt, was uns beschäftigt. Du weißt, was wir heute Morgen mitgebracht haben an Gedanken, an Gefühlen, an Dingen, die uns erfreuen, aber auch an Dingen, die uns belasten. So wie wir sind, können wir zu dir kommen, in deine ausgebreiteten Arme. Und wir bringen dir alle unsere Fehler, unsere Verfehlungen, unsere Sünden mit. Und ja, wir bringen sie dir in der Stille, nehmen uns einen kleinen Moment Zeit dafür und wir bitten dich darum, dass du uns diese Dinge vergibst. Danke, Herr, dass du uns vergeben willst. Danke, dass du die Trennung zwischen dir und uns aufheben willst. Danke, dass du uns einlädst zu dir. Wir bitten dich, dass du uns im Abendmahl neu begegnest, mit deinem Heiligen Geist. Wir bitten dich, dass du uns neu ansteckst mit deiner Liebe. Lass sie uns an andere weitergeben, nicht nur für uns behalten. Mach uns neu unsere Gemeinschaft untereinander bewusst und mach uns neu bewusst, dass du gerne noch viele Menschen zu dieser Gemeinschaft, zu deinen Kindern dazurechnen möchtest. Und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam das Vaterunser beten und bitte euch dazu aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmt gerne wieder Platz. Ich habe schon gesagt, oder Oliver hat es auch schon gesagt, wir wollen gerne Abendmahl feiern. Das wird heute ein bisschen anders ablaufen als sonst. Diejenigen, die zu Hause sind, vielleicht hat der ein oder andere von euch sich auch schon Brot und Wein oder Saft bereitgestellt. Wenn nicht, habt ihr jetzt noch einen Moment Zeit, euch was zurechtzustellen. Ihr könnt auch mit uns feiern. Die Gemeinschaft geht über die örtliche Gemeinschaft hinaus, die wir beim Abendmahl haben. Diejenigen, die heute Morgen hier sind, wir werden nicht, wie wir es sonst oft machen, entweder eine große Runde vorne machen oder durch die Reihen gehen, sondern wir werden ein Wandelabendmahl machen. Das heißt, wir gehen hier vorne in einem Bogen vorbei an dem Tisch, auf dem Brot und Wein steht. Und ich erkläre kurz den Ablauf, wie wir das gleich machen werden. Wir werden erst gemeinsam noch ein Lied singen und nach dem Lied werde ich die Einsetzungsworte sprechen und dann lade ich euch ein, nach vorne zu kommen. Wir müssen dabei auch die Masken tragen und in Familien oder wer in einem Haushalt wohnt, kann gemeinsam kommen, ansonsten ein bisschen Abstand halten. Und hier, wir gehen dann in einem Bogen hier vorne an diesen beiden Tischen vorbei. Da wird Oliver Bunge und ich stehen und wir werden euch Brot und Wein reichen. Genau, wir werden uns vorher die Finger desinfizieren, werden auch einen Mundschutz aufhaben. Das irritiert vielleicht ein bisschen, aber das gehört im Moment halt auch dazu. Und genau, ihr könnt dann die Oblate annehmen von Oliver, geht ein Stück weiter, könnt euch dann einen kleinen Einzelkelch wegnehmen. Wir haben auf der einen Seite Saft stehen, auf der anderen Wein. Ich überlege